Vater, wir sind dir dankbar. Wir danken dir dafür, dass wir schon gesegnet sind. Gesegnet durch deinen Heiligen Geist, in deinem Geist. Heiliger Geist, wir sind so gesegnet durch deine Gegenwart. Wir sind so gesegnet dadurch, dass du im Geist von jedem Einzelnen und an diesem Ort bist. Heiliger Geist, wir sind dir dankbar. Wir sind dir dankbar für deine Gegenwart. Und wir bitten dich, Heiliger Geist, vergib uns, wenn wir irgendwo unaufmerksam waren dir gegenüber, deinem Ruf gegenüber oder deiner Ermahnung gegenüber. Wir tun Buße darüber im Namen Jesu. Heiliger Geist, wir glauben, dass wir in dir schon reich sind an allem, an jedem Wort, an jeder Erkenntnis und dass wir keinen Mangel haben an irgendeiner Gabe. Vergib, Heiliger Geist, wo wir dich begrenzt haben, aber damit haben wir auch uns begrenzt. Im Namen Jesu. Wir glauben, Heiliger Geist, und empfangen mit Danksagung, dass wir in dir schon alles haben, was wir zum Leben und zur Frömmigkeit brauchen. Wir danken dir, Heiliger Geist, für die Fähigkeiten und Möglichkeiten, die wir schon in dir haben. Und wir wenden uns an dich und bitten dich um Hilfe und um Führung für jeden von uns persönlich. Und wir glauben, Heiliger Geist, auf der Grundlage des ersten Korintherbriefes und empfangen mit Danksagung, Vater, dass wir schon die Gesinnung Christi haben, einen gesalbten Verstand, einen Verstand, der fähig ist, viel mehr zu verstehen und anzunehmen. Und wir danken dir, Heiliger Geist, und wir glauben, dass du uns jetzt mit deinem Geist der Wahrheit lehren wirst und in deine Wahrheit leiten. Und wir nehmen an, dass wir bereits den Verstand Christi haben. Und im Glauben legen wir uns die Hände auf den Kopf und empfangen jetzt in diesem Moment die Salbung von Gottes Weisheit. Der Geist der Offenbarung, der Heilige Geist, kommt in unseren Verstand und salbt unseren Verstand und macht ihn fähig, unvergleichlich mehr aufzustehen und zu verstehen. Mehr als wir bitten, mehr als wir überlegen. Wir empfangen jetzt in diesem Moment die Salbung des Heiligen Geistes. Heiliger Geist, danke für Gottes Fähigkeiten, für Gottes Möglichkeiten. Danke, dass du jetzt die Herzen von jedem persönlich heiligst. Mach du uns fähig, unvergleichlich mehr anzunehmen und zu verstehen, im Namen Jesu. Vater, ich segne jeden, der hier anwesend ist und nehme Autorität über jede irdische, seelische und dämonische Weisheit, die ihren Verstand angreift, im Namen Jesu, und befehle ihr, ihren Verstand zu verlassen, im Namen Jesu. Ich setze jeden, der anwesend ist, frei von jedem Einfluss des Geistes der Lüge, im Namen Jesu. Und wir glauben, Herr, dass da, wo der Geist Gottes ist, Freiheit ist. Und wir empfangen jetzt Freiheit, das Wirken deiner Kraft. Wir glauben, dass jetzt in diesem Moment seelisch blinde Sehvermögen empfangen im Namen Jesu und Gefangene in die Freiheit kommen im Namen Jesu. Wir sind dir, Heiliger Geist, dass du gerade jetzt mit deiner Kraft an diesem Ort wirkst und stärkst, kräftigst, ausfüllst und wollen und vollbringen schenkst. Heiliger Geist, wir vertrauen dir und wir glauben, dass wir als Kinder Gottes gelehrt und unterwiesen werden. Wir danken dir, Vater, dass gerade jetzt du jeden von uns lehrst, wie ein Vater seine Kinder lehrt. Wir glauben dir, dass wir nicht so bleiben werden, wie wir sind. Wir empfangen alles, was Jesus bezahlt hat, für jeden von uns persönlich. Danke, Herr, für diese gesegnete Zeit. Und wir glauben dir, dass wir nie mehr so bleiben werden, wie wir sind. Im Namen Jesu. Amen. Preist den Herrn für die Salbung. Ich erinnere noch einmal an die wichtigen Punkte der Führung Gottes. Nie versuchen, etwas zu behalten, sondern alles aufschreiben. Bei der heutigen Lektion wird wie bei allen anderen auch die Salbung des Geistes der Weisheit Gottes gegenwärtig sein. Und die Weisheit Gottes wirkt so, dass Sie nicht unbedingt eine Offenbarung zum heutigen Thema empfangen. Vielleicht haben Sie bestimmte Probleme in Ihrem Leben, die für Sie jetzt lebenswichtig sind, wo es wichtiger ist, dort eine Antwort zu bekommen, als irgendeine Offenbarung zu irgendeinem Thema. Deshalb wird der Heilige Geist heute vielleicht einfach mit Ihnen arbeiten, um Ihnen Ihr Problem zu offenbaren, es herumzudrehen und Sie aus dem Problem herauszuführen, in dem Sie sich befinden. Deshalb seien Sie offen für die Unterweisung des Heiligen Geistes in jeder beliebigen Richtung, in jeder Richtung. Gut, heute haben wir unsere zweite Lektion, preist den Herrn. Wenn zwei sich im Gebet eins machen, empfangen sie alles, worum sie bitten. Also heute ist die Lektion Nummer 2 und das Thema lautet Zeit in der Bibel. Dieses Thema ist überhaupt erstaunlich. Zeit in der Bibel. Heute werde ich Ihnen eine sehr grundlegende Disziplin weitergeben. Die Disziplin, die mit der Zeit zusammenhängt. Es ist interessant, die Bibel unter dem Aspekt der Zeit zu studieren. Deshalb seien Sie besonders aufmerksam. Ich bin überzeugt, dass Sie heute eine frische Offenbarung empfangen werden für sich. Und das, worüber wir heute sprechen werden, wird Ihnen im Film helfen, die Schrift zu verstehen und sich in ihr zu bewegen. Heute werden wir über die Zeit sprechen, aber wenn wir über die Zeit sprechen, werden wir nicht über die Zeit sprechen in den existierenden außerbiblischen Kenntnissen. Wir sagen nicht, dass sie falsch sind, aber wir werden die Frage der Zeit im Lichte von Gottes Weisheit betrachten. Überhaupt ist es erstaunlich und empfiehlt sich, alles mit Gottes Augen der Weisheit zu betrachten. Wenn Sie anfangen, Objekte mit den Augen von Gottes Weisheit zu betrachten, dann werden Sie mit der Zeit Folgendes sagen: Ich habe gesehen. Zugegebenermaßen habe ich das bis jetzt noch nicht gesehen. Das, was du früher gesehen hast, hat vielleicht dem nicht entsprochen, was du hättest sehen sollen. Und wenn Sie folgende Bibelstelle nehmen, im Buch der Weisheit Gottes steht geschrieben, dass der Weise die Augen, haben Sie bemerkt, wo hat? Im Kopf. Nicht im Hinterteil, sondern im Kopf. Denn der Weise schaut nicht mit seinen Augen, sondern mit dem, was in seinem Verstand ist. Ich nenne einfach einige Teilgebiete, denn im Verlauf der verschiedenen Unterrichtsstunden wird Ihr Verstand so sehr von der Weisheit Gottes erneuert werden, dass Sie, wenn Sie die Menschen um sich herum anschauen, sie nicht mehr mit Ihren, sondern mit Gottes Augen sehen werden. Und das ist viel besser. Gut. Und so werden wir heute über die Zeit sprechen. Und in erster Linie ist unser Ziel, dass der Heilige Geist sich unserem Geist offenbart und unseren Verstand erneuert in der Frage der Zeit oder Gottes Sicht der Zeit. Natürlich auf der Grundlage von Versen aus der Bibel. Gut, lassen Sie uns beginnen mit dem Verständnis der Zeit in der Bibel. Die Zeit in allen Büchern der Bibel kann man betrachten als die erste Schöpfung Gottes. Das ist auch eine erstaunliche Weisheit. Wenn man da nicht drauf achtet, dann hätten wir das nicht bemerkt. Aber die Zeit im Licht der Bibel ist das Erste, was Gott geschaffen hat. Für die natürliche, physische Welt. Allein der Prozess der Schöpfung ist schon sehr stark ein Prozess der Zeit, im Verlauf derer bestimmte Objekte in einer bestimmten Reihenfolge auftauchen, eins nach dem anderen. Ein Prozess einer bestimmten Zeit. So steht es auch geschrieben: Am Anfang schuf Gott. Das heißt, das alles fand in einem bestimmten Zeitabschnitt statt. Wichtig ist zu bemerken, bevor wir uns noch mehr in das Studium der Frage der Zeit vertiefen, der Wunsch Gottes nach der Schöpfung der Welt geschah nicht in einem bestimmten Zeitabschnitt. Hören Sie, ich werde Sie noch tiefer führen. Der Wunsch, Gottes zu schaffen, geschah nicht in einem bestimmten Zeitabschnitt. Denn das hieße, es hätte die Zeit schon gegeben, bevor Gott diesen Wunsch bekommen hat. Aber die Zeit konnte noch nicht existieren. Denn wenn sie existiert hätte, bevor Gott den Wunsch bekommen hat, irgendetwas in der physischen Welt zu schaffen, dann hieße das, dass jemand anders die Zeit geschaffen hätte. Ich betone, das ist ein sehr wichtiger Punkt. Vielleicht würde Ihnen das jetzt nicht auffallen, aber im Verlauf wird sich bei Ihnen ein allgemeines Bild formen, angefangen genau beim ersten Buch Mose. Und so ist die Zeit das Erste, was Gott geschaffen hat. Wir gebrauchen oft den folgenden Ausdruck hier: vor der Erschaffung der Welt. Und damit meinen wir keinen Zeitabschnitt, sondern wir meinen eher bestimmte konkrete Ereignisse, die wir mit diesen Begriffen benennen. Aber diese Ereignisse wurden geplant, als die Zeit noch nicht existierte. Das ist ein wichtiger Punkt, über den ich jetzt spreche. Paulus gebraucht in seinen Briefen diesen Ausdruck so oft und er möchte damit etwas betonen. Deswegen, wenn wir diesen Ausdruck vor Erschaffung der Welt gebrauchen, sprechen wir nicht über einen bestimmten Zeitabschnitt, denn die Zeit existierte damals noch nicht. Wir bezeichnen vielmehr die Ereignisse, die passiert sind, genau vor der Zeit. Das betone ich besonders. Vor der Zeit, denn die Zeit existierte damals noch nicht. Ich sehe das so: die Schrift ist der grundlegende Hauptzeitraum oder der Hauptabschnitt. Wenn also die Zeit noch nicht existierte bis zur Erschaffung der physischen Welt, sie dabei aber ein untrennbarer Bestandteil davon ist, dann kann man sagen, hören Sie genau zu, die Zeit entstand als untrennbarer Teil der Idee der Schöpfung der natürlichen physischen Welt. Mit anderen Worten, die Notwendigkeit der Zeit kam erst auf, als Gott in seiner Weisheit plante, die natürliche physische Welt zu schaffen. Und die Füllung reicht vom Himmel bis zur Erde. Das heißt, die Zeit ist etwas Wichtiges und Notwendiges für die natürliche physische Welt. Lassen Sie mich Sie noch ein wenig neugierig machen. Sie kamen zu einer bestimmten Zeit auf diese Welt. Hören Sie, Sie sind nicht das Treffen von Papa und Mama. Sie sind nicht die Begegnung von Papa und Mama. Die Zeit Ihres Besuches auf dieser Welt wurde von Gott geplant, als Gott noch nichts erschaffen hatte. Mich freut es immer, denn das offenbart noch eine weitere Weisheit und auf die werde ich jetzt zuführen. Gut, als Gott alles in der natürlich-physischen Welt in seiner Weisheit geplant hatte, hat er auch die Zeit festgelegt, wann jedes von ihm geplante Objekt in der natürlichen physischen Welt auftaucht. So steht es geschrieben im Buch Prediger 3, Vers 1. Ein jegliches hat seine Zeit und alles Vornehmen unter dem Himmel hat seine Stunde. Das heißt, nichts von dem, was Gott geschaffen hat, kam zu früh oder mit Verspätung. Jede Schöpfung nahm zu seiner Zeit seinen schon vorher von Gott bestimmten Platz ein und diente dann weiter als Bestandteil und als Grundlage für das Kommen des nächsten Geschöpfes zu seiner Zeit. Alles geschah also zu seiner Zeit in der von Gott schon vorher festgelegten Reihenfolge. Damit kann man zur nächsten Schlussfolgerung kommen. Die Zeit ist ein von Gott geplanter Kalender mit von Gott schon vorher festgelegten Ereignissen oder ein Plan dessen, wann und wo etwas auftauchen wird in der natürlichen physischen Welt. Lassen Sie mich das noch einmal wiederholen. Die Zeit ist ein von Gott schon geplanter Kalender von Ereignissen, die Gott schon vorher geplant und festgelegt hat. Oder das, wann und wo etwas in der natürlichen physischen Welt auftauchen wird. Prediger Kapitel 3, Vers 1. Ein jegliches hat seine Zeit und alles Vornehmen unter dem Himmel hat seine Stunde. Und damit zusammenhängen auch die weiteren Verse in Prediger 3. Was von Gott geplant wurde, das passiert auch. Und was Gott in seiner Weisheit getan hat, das wird er auch tun. Es gibt nichts Neues unter der Sonne. Hören Sie, das ist eine wichtige Weisheit. Aber je weiter Sie sich damit beschäftigen, desto tiefer werden Sie diese Weisheit verstehen. Gott hat die natürlich-physische Welt geplant und sie damit wem unterordnet? Der Zeit. Oder mit anderen Worten, die natürliche physische Welt und alles, was in ihr ist, befindet sich in den Fesseln der Zeit. Davon spricht das Wort Gottes. Ein jegliches hat seine Zeit. Sie haben übrigens auch ihre. Sie sind nicht vor der Zeit gekommen. Und ich möchte ehrlich gesagt auch nicht vor der Zeit wieder gehen. Preist den Herrn. Es ist genug zu wissen, wofür sie gekommen sind. Jesus hat gesagt, ich weiß, woher ich komme und ich weiß, wofür ich gekommen bin und ich weiß, wohin ich gehe. Preist den Herrn, Sie sind nicht vor der Zeit gekommen und bemühen Sie sich auch nicht, vor der Zeit zu gehen. Gut. Dieser wichtige Moment der Weisheit Gottes offenbart uns die nächste Weisheit, dass die Zeit fesseln sind für alles in der natürlichen physischen Welt. Das Wort fesseln wird buchstäblich ausgelegt als Joch oder Begrenzung oder eingespannter Schraubstock. Möge Sie das in keinster Weise erschrecken oder beunruhigen. Wenn man berücksichtigt, dass wir über Gottes Plan sprechen, Gott hat geplant und hat nicht vor, etwas hinzuzutun, zu verändern oder wegzunehmen. Fertig. Wie Prediger in einem Vers schreibt, ich merkte, dass alles, was Gott tut, das besteht immer. Man kann nichts dazu tun, noch abtun. Und es bleibt ewig. Das segnet. In der natürlichen physischen Welt funktioniert nichts vor seiner Zeit. Alles hat seine Zeit. Damit etwas passiert, braucht es eine bestimmte Zeit. Und alles hat, wie wir schon gesagt haben, seine eigene Zeit. Jeder von uns kam auch zu seiner Zeit. Gut, damit wir die Zeit noch weiter betrachten und sie noch tiefer studieren, lassen wir uns die Ewigkeit anschauen. Die Ewigkeit. Denn es gibt die falsche Vorstellung, dass die Ewigkeit war, bevor Gott anfing zu schaffen, und die Ewigkeit kommen wird, nachdem das Gericht kommt. Dass aber, sobald Himmel und Erde kamen und alles geschaffen wurde, die Ewigkeit nicht mehr länger da war. Die Ewigkeit existiert immer. Die andere Sache ist, dass die Ewigkeit sozusagen parallel zur Zeit läuft. Aber die Ewigkeit gehört zu einer anderen Sphäre. Und für uns als geistliche Geschöpfe ist es sehr wichtig, das zu wissen. Ich führe einige Elemente auf, die genau mit der Ewigkeit zu tun haben. Die Ewigkeit hat nicht aufgehört zu existieren. Wir sind in erster Linie als ewige Schöpfung geschaffen durch seinen Geist. Aber mit unserem Körper befinden wir uns in der Sphäre der Zeit. Deswegen sind sie mit ihrem Geist in der Sphäre des Geistes, der Ewigkeit, aber mit ihrem Körper sind sie in der Sphäre des Natürlichen, in der Sphäre des Fleisches, in der Sphäre der Zeit. Aber ihre Werteordnung ist außerhalb der Zeit. Das werde ich im Verlauf der Lektion noch weiter betonen. Die Ewigkeit existiert in der für immer existierenden geistlichen Welt. Die Zeit dagegen in der natürlichen physischen Welt. Das Wort Ewigkeit wird in der griechischen Bibel oft mit dem Wort Äon bezeichnet oder Zeit ohne Anfang. Es findet sich sehr oft in der Bibel in verschiedenen Wortverbindungen. Zum Beispiel in Kolosser 1, Vers 26 steht von den Zeiten her. In 1. Korinther 2, 7 steht vor der Welt oder vor der Zeit. In Timotheus 1, Vers 9 vor der Zeit der Welt. In Jesaja 34, Vers 10 in Ewigkeit. Mit anderen Worten benutzt die Bibel sehr oft verschiedene Ausdrücke, die Ewigkeit betonen. Und diese Verse geben an, dass das, was passiert ist, in der Ewigkeit passiert ist. Oder dass es passiert ist, bevor die Zeit gekommen ist. Das ist super wichtig festzustellen. Die Ereignisse der Ewigkeit, hören Sie aufmerksam zu, darf man nicht durch die Zeit oder im Licht der Zeit betrachten. Diese Ereignisse wurden zum Wesen der Zeit. Ich wiederhole das noch einmal und ich glaube, dass Sie es verstehen werden. Die Ereignisse, und zwar die von Gott geplanten Ereignisse, die waren, bevor geschaffen hat, als die Zeit noch nicht existierte, darf man nicht als Ereignisse mit den Augen der physisch-natürlichen Welt betrachten. Da das, was in der Ewigkeit passierte, zum Wesen der Zeit wurde. Die Zeit besteht aus Ereignissen. Die Ereignisse in der physisch-natürlichen Welt sind das, was die Zeit zur Zeit macht. Nehmen Sie die verschiedenen Ereignisse aus der physisch-natürlichen Welt weg, dann hört die physisch-natürliche Welt auf zu existieren und natürlich hört damit auch die Zeit auf zu existieren. Die Zeit besteht aus Ereignissen. Beim Studium der Zeit wird auch offensichtlich, dass die Ewigkeit in der geistlichen Welt und die Zeit in der materiellen Welt sich voneinander nicht nur in ihrer Dauer unterscheiden, sondern auch in ihrem Inhalt. Die geistliche Welt unterliegt geistlichen Gesetzen, die natürliche physische Welt unterliegt natürlichen physischen Gesetzen. In der geistlichen Welt gibt es nur gerechte Reichtümer, in der physisch-natürlichen Welt, wie die Schrift sagt, gibt es ungerechte Reichtümer. Die waren für manche von Ihnen vielleicht auch mal interessant. In der Ewigkeit gibt es keine Entfernung, aber in der natürlich-physischen Welt gibt es den Begriff der Entfernung. Wenn wir daher also über die Zeit sprechen, werden wir uns in erster Linie auf die Zeitabschnitte gründen, die mit der natürlich-physischen Welt zusammenhängen, aber dabei als Grundlage die Ereignisse der Ewigkeit nehmen. Und die Ereignisse der Ewigkeit werden wir auch als Prisma nehmen, durch das wir uns die Zeit anschauen werden, da das, was in der Zeit passiert ist, außerhalb der Zeit geplant wurde. Hören Sie? Ich werde Ihnen eine bestimmte Weisheit eröffnen, von der Jesus geleitet wurde, wenn er die Worte sagte, wahrlich, wahrlich, ich sage euch. Worauf habt ihr sich gegründet? Woran hielt er sich? Wovon wurde er geleitet, als er diese Worte sagte? Aber jetzt kehren wir von der Ewigkeit zum Studium der Zeit zurück. Auf der Erde wird die Zeit gemessen. Menschen unterteilen sie in Epochen, in Ähren, Epochen, Jahrhunderte, Jahre, Wochen, Monate, Tage, Stunden, Minuten, Sekunden. Das heißt, wenn wir jemanden fragen, wie spät es ist, dann haben wir welches Ziel? Zu erfahren, in welchem Zeitabschnitt wir innerhalb von 24 Stunden uns befinden. Wenn wir fragen, welcher Tag, dann wollen wir wissen, in welchem Abschnitt des Monats wir uns befinden oder innerhalb der Woche, wo wir uns befinden. Das heißt, wir möchten unseren Standort oder unsere Position innerhalb eines bestimmten Zeitabschnittes wissen. Wir möchten unser eigenes wissen. Wissen Sie, das ist ein sehr auserlesenes Denken. Ich wiederhole noch einmal, wenn wir jemanden fragen, wie spät es ist, dann wollen wir unseren Standort in der Zeit wissen im Zusammenhang mit uns, mit mir. Und dasselbe mit dem Datum. Aber wenn wir nicht wissen, welche Definition das Wort Zeit im Licht von Gottes Weisheit hat, dann fragen wir in Bezug auf uns. Lassen Sie mich Ihnen jetzt eine Auslegung geben, wie das Wort Zeit im Griechischen verstanden wird und im Hebräischen. Und Ihnen wird sofort das tiefe Verständnis dessen aufgehen, was mit der Zeit zu tun hat. Ich glaube, dass Sie jetzt ein neues Verständnis, eine neue Sichtweise der Zeit bekommen werden. Das Wort Zeit wird im Griechischen mit zwei Worten wiedergegeben. Das Wort Chronos und das Wort Kairos. Das Wort Chronos übersetzt einen konkreten Moment an, in dem irgendein Ereignis passiert. Zum Beispiel, Herodes bekam von ihnen den Zeitpunkt heraus, zu dem der Stern auftauchte. Das heißt, es gibt einen konkreten Zeitpunkt, in diesem Beispiel zum Beispiel der Geburt des Messias. Das Wort Kairos bezeichnet eine Frist oder einen bestimmten Zeitabschnitt, während dem ein bestimmtes Ereignis passiert. Bemerken Sie, in diesen zwei Auslegungen des einen Wortes im Griechischen gibt es einen Zusammenhang zwischen Zeit und Ereignissen. Lassen Sie uns jetzt anschauen, wie das sich im Hebräischen anhört. Im Hebräischen wird die Zeit ebenfalls mit zwei Worten bezeichnet, Zman und Moadim. Das Wort Zman bezeichnet buchstäblich das Intervall oder den Zeitabschnitt, der bestimmt ist für ein bestimmtes Ziel. Oh, das sagt uns schon etwas. Ein jegliches hat seine Zeit. Und alles Vornehmen unter dem Himmel hat seine Stunde. Hören Sie? Aber Bruder, wollen Sie damit sagen, dass es eine bestimmte Zeit gibt, die bestimmt wurde für mein Erscheinen auf dieser Welt? Natürlich. Natürlich. Es wurde eine Zeit festgelegt für Ihr Erscheinen auf dieser Welt. Deshalb, wenn Sie fragen, wie spät es ist, wofür müssen Sie wissen, wie spät es ist? Sie müssen wissen, welche deine Zeit für dich ist. Fangen Sie jetzt schon ein wenig an, den Sinn zu verstehen? Gut, ich führe Sie noch tiefer in das hinein. Also im Hebräischen bezeichnet das Wort Zman einen Zeitabschnitt, der für ein bestimmtes Ziel bestimmt ist. Das heißt, in diesem Zeitraum soll etwas Bestimmtes unbedingt passieren. Ausgehend davon wird auch verständlich, worüber wir früher gesprochen haben, dass Gott zu seiner Zeit geschaffen hat, was er geplant hat, und damit hat er die Zeit in Kraft gesetzt. In seiner Weisheit hat er das geplant und damit hat er die Zeit in Kraft gesetzt. Und über das, was er geplant hat, wird genau gesprochen im Wort Moadim. Oder dieses Wort wird in der Bibel oft übersetzt als festgelegte Zeit. Nicht einfach nur Zeit, sondern festgelegte Zeit. Zum ersten Mal taucht das Wort auf in 1. Mose Kapitel 1, wo von der Erschaffung der Lichter am Himmel berichtet wird. Dort steht geschrieben in 1. Mose 1, Vers 14, und Gott sprach, es werden Lichter an der Feste des Himmels, die da scheiden Tag und Nacht und geben Zeichen, Zeiten, sieben Tage und Jahre. Sehen Sie, die Lichter am Himmel wurden geschaffen, um die Zeit anzugeben. Aber die Zeit ist bereits verplant, genau wie die Ereignisse. Hören Sie, nicht einfach nur Zeit. Sondern die Zeit, das sind schon bestimmte Ereignisse. Ich möchte, dass Sie da besonders eindringen. Die Zeit, das ist nicht nur einfach ein Abschnitt, das sind Ereignisse. Ereignisse. Jeglicher Sache seine Zeit. Die von Gott bestimmten Ereignisse sind schon zeitlich verplant. Und dabei wird jedem Ereignis seine bestimmte Zeit gegeben. In der Geschichte von der Verwandlung von Wasser in Wein sagt Jesus seiner Mutter: Meine Stunde ist noch nicht gekommen. Mit anderen Worten, für dieses Ereignis ist noch nicht die Zeit. Aber woher wissen wir das denn so genau? Weil die Bibel an einer anderen Stelle, wenn man Johannes 2, Vers 11 nimmt, so sagt: Diesen Anfang der Zeichen machte Jesus zu Kana in Galiläa und offenbarte seine Herrlichkeit. Das heißt, als Jesus dieses Wunder tat, war es die Zeit für dieses Wunder. Und davor hat er gesagt, die Zeit ist noch nicht gekommen. Alles hat seine Zeit und jegliches Vorhaben unter dem Himmel. Wollen Sie sagen, es hat überhaupt alles seine Zeit? Ja, alles hat seine Zeit. Alles hat seine Zeit. Von Gott wurde der Anfang der Wunder im Dienst von Jesus festgelegt. Und das betrifft nicht nur Jesus, sondern auch jeden von uns. Und jetzt hören Sie bitte aufmerksam zu und erlauben Sie dem Geist der Weisheit, diese Offenbarung zu den nächsten Versen aus Prediger 3, Vers 1 bis 8 zu geben. Dort steht geschrieben: Alles hat eine bestimmte Zeit. Und jedes Vornehmen unter dem Himmel hat seine Zeit. Geboren werden hat seine Zeit und sterben hat seine Zeit. Hören Sie zu und erinnern sich daran, dass es beim Wort Zeit nicht nur um einen bestimmten Zeitabschnitt geht, sondern es geht auch schon um die Ereignisse. Es ist schon bekannt, wann man geboren wird und wann man stirbt. Es wird nicht bekannt, sondern es ist bereits bekannt. Es gibt nichts Neues. Es gibt kein neues Ereignis unter dem Himmel. Aber beeilen Sie sich jetzt noch nicht, irgendwelche Schlüsse mit Ihrem Verstand daraus zu ziehen, denn wir gehen trotz und allem in einer bestimmten Linie vor. Pflanzen hat seine Zeit und das gepflanzte Ausreißen hat seine Zeit. Töten hat seine Zeit und Heilen hat seine Zeit. Hier sieht man natürlich sehr deutlich das Gesetz von Saat und Ernte. Was der Mensch gesät hat, wird er ernten. Das Gesetz von Saat und Ernte ist erst das Grün, dann die Ähre, dann die volle Frucht. Nicht kommt es vor seine Zeit. Wenn ein Mensch jemand getötet hat, dann gibt es die Zeit, wann er ihn getötet hat. Und es gibt die Zeit, wo er dafür bestraft wird. Erst das Grün, dann die Ähre. Das heißt, alles zu seiner Zeit. Nichts geschieht vorzeitig. Töten hat seine Zeit und Heilen hat seine Zeit. Abbrechen hat seine Zeit und Bauen hat seine Zeit. Weinen hat seine Zeit und Lachen hat seine Zeit. Klagen hat seine Zeit und Tanzen hat seine Zeit. Steine werfen hat seine Zeit und Steine sammeln hat seine Zeit. Umarmen hat seine Zeit und vom Umarmen sich fernhalten hat seine Zeit. Suchen hat seine Zeit und Verlieren hat seine Zeit. Warum habe ich aber jetzt verloren? Darüber steht sehr gut geschrieben im Buch Maleachi, warum Menschen etwas verlieren. Ich werde da jetzt nicht auf diese Frage eingehen, aber da steht es. Aufbewahren hat seine Zeit und Fortwerfen hat seine Zeit. Zerreißen hat seine Zeit und Nähen hat seine Zeit. Schweigen hat seine Zeit und Reden hat seine Zeit. Das heißt, alles hat seine Zeit. Es gibt selbst eine Zeit zu reden und zu schweigen. Wissen Sie, wie viele Ereignisse auf der Welt passieren? Aber wenn jemand einfach in einer bestimmten Sekunde geschwiegen hätte, dann wäre das Ereignis nicht passiert. Er war einfach nicht gehorsam, etwas in seinem Geist gegenüber, wo geschrieben stand, wofür es jetzt die Zeit ist. Die Zeit zu schweigen, die Zeit zu reden. Lieben hat seine Zeit und Hassen hat seine Zeit. Krieg hat seine Zeit und Frieden hat seine Zeit. Alles hat seine Zeit. Sie können nichts Neues auf die Welt bringen. Jeder Versuch, etwas Neues zu bringen, darüber steht in der Bibel: Vergeblich mühen sich die Bauleute, das Haus zu bauen, wenn es dafür nicht die Zeit ist. Vielleicht ist es nötig, aber erfahren Sie die Zeit dafür, denn alles hat seine Zeit. Deshalb, die Zeit in der Bibel ist in Ereignissen verplant. Wenn Sie das Alte Testament lesen, werden Sie bemerken, dass es dort keine Zeitunterteilung in Minuten und Sekunden gibt. Warum? Weil die Ereignisse im Alten Testament mit einem anderen Wort bezeichnet sind. Zu jener Zeit, zu aller Zeit, zur Abendzeit, zur festgelegten Zeit. Auch bei den Ereignissen im Leben des Volkes Israel sehen wir, wie Gott sein Volk geleitet hat. Er hat sie mit einer bestimmten Zeit des Zeitplanes verbunden. Geleitet von solchen Worten wie: Der Monat Sif sei bei euch der Anfang. Oder eine andere Stelle: Dreimal im Jahr feiert mir. Drittens, das Jubeljahr. Und viele andere Ausdrücke, die Gott in das Leben des Volkes Israel eingeführt hat. Und durch diese Feiertage, bestimmte Ereignisse, hat er sie mit dem verbunden, was er geplant hat. Lange bevor die Zeit anfing zu sein. Man kann zur nächsten Schlussfolgerung kommen, dass die Zeit nicht etwas Unbestimmtes oder Schicksalhaftes ist. Das heißt, die Zeit funktioniert nicht so, sie läuft einfach. Wenn wir hier sitzen, bleibt die Zeit nicht einfach irgendwo, sondern es laufen bestimmte Prozesse in der Zeit ab. Sowohl die Prozesse, die Sie nicht sehen, als auch die, die Sie noch sehen werden. Die Zeit begann man erst als unbestimmt und schicksalhaft zu verstehen im Licht der verdrehten irdischen, seelischen und dämonischen Weisheit. Im Licht der Weisheit Gottes ist die Zeit schon verplant und alles passiert zu seiner Zeit. Und die Zeit wird gemessen durch Ereignisse. In der Bibel wird es manchmal so ausgedrückt: Es geschehe so, wie die Propheten es gesagt haben. Aber bevor der Prophet das ausgesprochen hat, aber warten Sie mal, wann hat der Gott das gesagt? 1000 Jahre bevor es passiert ist. Aber warten Sie mal, auf der Grundlage von was hat der Prophet es gesagt? Auf der Grundlage dessen, dass es geplant war. Ich möchte einfach, dass Sie verstehen, dass das jüdische Verhältnis zur Schrift sich vom europäischen Verhältnis zur Schrift unterscheidet. Die Juden sehen die Bibel wie einen riesigen Kalender über 7000 Jahre. Und sie sehen sich in einem bestimmten Zeitabschnitt. Deshalb, warum sollen sie sich Sorgen machen? Sie wissen auch so, wo sie sein werden. Menschen fangen an, sich Sorgen zu machen und unruhig zu sein, wenn sie sich nicht in diesem Zeitplan, in diesem Kalender sehen. Und wenn sie sich dort nicht sehen, wie sollen sie dann zu Teilnehmern dieses ganzen Prozesses werden? Jesus fand sich in der Bibel. Er fand sich in dieser Schrift. Er fand sich in diesem Kalender Gottes. Und er nahm und brachte sein Leben dar. Denn das war sein Leben, das war auch dort enthalten. In der Bibel gibt es das Leben von jedem Einzelnen, der hier sitzt. Und sie müssen sich dort finden. Sich in ihm finden, in diesem Kalender. Sie sind zur von Gott bestimmten Zeit gekommen und es gibt eine von Gott bestimmte Zeit und das heißt, es gibt auch ein von Gott bestimmtes Ziel. Denn alles hat seine Zeit. Ihre Zeit ist gekommen. Jedem das Seine, Ihnen das Ihre, mir das Meine. Wenn Sie das Ihre kennen und ich das Meine, dann konkurrieren wir nicht. Das ist doch gut, oder? Deswegen gibt es keine Konkurrenz zwischen den Fingern an der Hand. Warum sollten Sie konkurrieren? Jeder hat das Seine. Und wenn jeder das Seine hat, dann sind sie Freunde. Gut, ich habe mich hier etwas ablenken lassen, aber ich möchte, dass Sie diese Weisheit verstehen. Wenn man sich in der Weisheit Gottes bewegt, kann man sich in der Bibel praktisch nicht verirren. Gut, genauso sehen wir in den Büchern des Alten Testamentes, dass die Zeitrechnung im Wesentlichen von einem konkreten Ereignis bis zu einem anderen konkreten Ereignis erfolgt. Im 20. Jahr des Königs sowieso, im 40. Jahr der Herrschaft von König sowieso. Im Allgemeinen erfolgt die Zeitrechnung im Buch der Chroniken von einem König zum anderen. Wie haben Sie einen Kalender festgelegt? Sie haben die Regentschaft bestimmter Könige studiert und haben vom Ende der Herrschaft bis zum nächsten Ereignis gerechnet. Von einem Ereignis zum anderen. Alles hat seine Zeit und jedes Vorhaben unter dem Himmel hat seine Zeit. Aus dem folgt, dass die Zeit in der physisch-natürlichen Welt gemessen und gerechnet wird, in Übereinstimmung mit von Gott schon geplanten Ereignissen. Ereignisse, hören Sie zu, das ist auch eine sehr wichtige Weisheit. Ereignisse, was sind Ereignisse? Ereignisse ist etwas, was einen Ort hat und in einer bestimmten Dimension im Raum passiert und so weiter. So gibt es verschiedene Definitionen, soziale Ereignisse, dramatische und verschiedene andere. In der Bibel sehen wir vergangene Ereignisse, gegenwärtige und zukünftige. Vergangene Ereignisse sind die, die schon vorbei sind. Wir nennen sie historische. Gegenwärtige ist das, was jetzt passiert. Wir nennen sie auch faktische Ereignisse, Fakten. Und zukünftige, das, was noch passieren wird. Im Allgemeinen sehen wir sie in der Bibel in den prophetischen Büchern, in den prophetischen Bibelstellen und im Buch der Offenbarung. Das Buch der Offenbarung nennt man auch Buch der Zukunft. Einige Beispiele und Stellen über Ereignisse der Zukunft, die bereits vollendet sind. Da geschah das, was der Prophet Jeremia vorhergesagt hatte. Das Wort kam in Existenz, bezeichnet nicht einfach irgendeine Zeit. Das ist ein Ereignis, das Gott durch den Propheten Jeremia zuvor verkündigt hat. Das heißt, erst war es ein prophetisches Ereignis, dann wurde es erfüllt und wurde zur Vergangenheit. Aber alles geschah in Übereinstimmung. Der Prophet Jeremia sagte 1000 oder wie viele Jahre vorher und dann geschah dieses Ereignis. Wie hänge nun ich mit diesen Ereignissen zusammen? Das, was schon in deinem Leben gesagt ist. Erstmal Ihr Leben ist nicht einfach, dass sie aufgetaucht sind und sie niemand erwartet hat. Wenn sie niemand erwartet hätte, dann heißt das nicht, dass sie nicht gekommen sind. Verstehen Sie, sie sind kein Zufall. Das müssen Sie in Ihren Kopf bekommen. Sie sind gekommen, weil Ihre Zeit gekommen ist. Wenn Ihre Zeit gekommen ist, heißt das, Sie haben alles, was Sie benötigen, um das zu erfüllen, wofür Sie gekommen sind. Statt nun zu fragen, wofür Sie gekommen sind, wofür Ihre Zeit gekommen ist, machen wir Experimente. Wir machen uns selber Stress und ermüden unseren Geist. Um diesen Stress nicht zu haben, muss man einfach sich selber in dieser Zeit finden, seinen Platz in der Zeit einnehmen. Und Zeit, das ist ein Ereignis. Das ist kein Zufall. Das ist nicht irgendein unbekannter Zeitabschnitt, der unbekannt ist. Die Zeit ist schon bekannt. Wenn Sie die Bücher des Alten Testamentes lesen, vor allem des Alten Testamentes, dann gibt es dort keine Situation, wo niemand weiß, was passiert. Sie wissen dort ausgezeichnet, was passieren wird. Gut, zur Klarheit oder für ein tieferes Verständnis möchte ich anmerken, dass es in der Bibel Ereignisse gibt. Und diese Ereignisse muss man in zwei Gruppen unterteilen. Jetzt bitte ich Sie besonders aufmerksam zuzuhören. Das, was ich Ihnen jetzt sage, hilft Ihnen, die Ereignisse der Bibel richtig zu lesen. Ich halte noch einmal fest. In der Bibel gibt es zwei Gruppen von Ereignissen. Die erste Gruppe von Ereignissen heißt vollkommener Wille Gottes. Und wenn ich vollkommener Wille Gottes sage, möchte ich dabei bemerken, dass dieser Wille Gottes geformt wurde, noch bevor die Zeit in Aktion kam. Das ist der vollkommene Wille Gottes. Der vollkommene. Das Wort vollkommen bezeichnet das Wahrhaftige oder das, wo man nichts hinzufügen oder wegnehmen kann. Verändert Gott seinen Willen? Niemals. Niemals. Deshalb nennen wir die erste Gruppe von Ereignissen den vollkommenen Willen Gottes. Die zweite Gruppe von Ereignissen, über die die Bibel spricht, nennen wir Ereignisse, die bisher auf der Erde noch der Teufel gestaltet. Das heißt, es gibt zwei Quellen von Ereignissen. Es gibt zwei Gruppen von Ereignissen. Die erste Gruppe von Ereignissen nennen wir manchmal auch Segen. Die zweite Gruppe von Ereignissen nennen wir Fluch. Und die erste und die zweite Gruppe finden wir im Buch Mose 28. Die erste Gruppe von Vers 1 bis 14, die zweite Gruppe von Vers 15 bis 68. Und beide Gruppen von Ereignissen kommen nicht aus dem Nichts. Ich möchte zusammenfassen, es gibt Ereignisse, die Gott geplant und zeitlich festgelegt hat. Und es gibt Ereignisse, die bisher noch hier auf der Erde der Teufel vollbringt. Und Sie mögen jetzt vielleicht fragen, wenn doch Gott alles geplant hat, warum passiert dann auf der Erde die zweite Gruppe von Ereignissen, Flüche? Und genau dieses Warum führt uns zu der zweiten sehr wichtigen Weisheit Gottes. Und bei ihr möchte ich jetzt besonders innehalten, denn wenn es mir gelingt, und ich glaube, dass es mir gelingen wird, Ihnen das zu vermitteln, über das ich jetzt sprechen werde, dann wird sich in Ihrem Verstand ein unsichtbares Prisma formen, durch das Sie schriftgemäß Dinge sehen und sich nicht mehr täuschen werden. Ich wiederhole das nochmal. Es gibt zwei Gruppen von Ereignissen. Der vollkommene Wille Gottes oder das, was Gott geplant hat, als es noch keine Zeit gab, und die Ereignisse, die auf der Welt passieren, deren Quelle der Teufel ist. Warum zwei? Das führt uns zum nächsten. In der Bibel, wenn wir die Bibel studieren, kann man sagen, dass wir die Ereignisse, die in der Bibel beschrieben werden, in verschiedene Zeitabschnitte unterteilen können. Und das erkläre ich jetzt genauer. Stellen Sie sich vor, diese Wand sei die ganze Bibel, 7000 Jahre. Und die Ereignisse, die in der Bibel passiert sind, kann man unterteilen in verschiedene Zeitabschnitte. Der erste Zeitabschnitt, wir haben schon begonnen, über ihn zu sprechen, ich habe Sie schon darauf vorbereitet, steht in Sprüche Kapitel 8, wo die Weisheit Gottes spricht. Jahwe besaß mich im Anfang seines Weges vor seinen Werken von jeher. Diesen Zeitabschnitt nennt der Apostel Paulus in seinen Briefen, wo er ihn nicht selten erwähnt, so: vor Grundlegung der Welt oder ehe der Welt grundgelegt war. Und es wird sehr oft in der Bibel erwähnt. Außerdem können Sie sich noch aufschreiben, Epheser 1, Vers 4. Das heißt, der erste Abschnitt. Ich kann ihn eigentlich nicht Zeitabschnitt nennen, aber ich nenne ihn Zeitabschnitt zur genaueren Orientierung. Der erste Abschnitt, den wir festhalten, ist vor der Erschaffung der Welt. Das heißt, das ist der Abschnitt, als die Zeit noch nicht existierte. Das ist da, wo Gott in seiner Weisheit alles geplant hat. Alles so, wie es sein soll. Und ich sage Ihnen genau, in diesem Plan war Satan niemals und war da niemals und wird da auch niemals drin sein. Darüber werden wir noch sprechen. Aber ich bereite Sie jetzt vor, damit der erste Zeitabschnitt Sie beeindruckt. Als es noch nichts und niemanden gab, als Gott in seiner Weisheit seinen vollkommenen Willen geplant hat. Dieser Abschnitt vor der Zeit, oder man kann ihn auch nennen vor der Erschaffung der Welt. Den zweiten Zeitabschnitt sehen wir in den ersten beiden Kapiteln des ersten Buches Mose. Das sind die Ereignisse, die wir Schöpfung nennen. Die ersten zwei Kapitel im ersten Buch Mose. Die Schöpfung. Das ist ein sehr wichtiger Zeitabschnitt. Die ersten zwei Kapitel vom ersten Buch Mose. Wenn Sie die ersten beiden Kapitel lesen, dann erinnern Sie sich immer, das ist die Periode der Schöpfung. Der dritte Zeitabschnitt der Bibel hängt zusammen mit dem Leben des Menschen auf der Erde. Das ist ein kurzer Abschnitt, der kürzeste Zeitabschnitt überhaupt. Und er befindet sich im zweiten Kapitel von 1. Mose und wir nennen ihn vor der Sünde. Das Leben des Menschen auf der Erde bis zur Sünde. Sehr wichtig. Lassen Sie mich erklären, warum das sehr wichtig ist. Ich werde jetzt mit Ihnen sprechen als Menschen, die wiedergeboren sind. Nachdem Sie wiedergeboren wurden, wurden Sie neu geworden in Bezug auf die Welt, in Bezug auf Satan. In Bezug auf Gott sind Sie nach Hause zurückgekommen. Faktisch sind Sie, als Sie wiedergeboren wurden, in den Garten Eden zurückgekehrt. Denn der Garten Eden ist der vollkommene, unveränderliche Wille Gottes. Deswegen sind für uns als Wiedergeborene die ersten zwei Kapitel von 1. Mose auch ein Teil des Evangeliums des Neuen Testaments. Deswegen kann ich das nicht als vollkommenen Willen Gottes anführen. Man muss es anführen. Die ersten beiden Kapitel sind der vollkommene, unveränderliche Wille Gottes. Und genau dort, in 1. Mose 2, sehen wir die Zeitphase des Lebens des Menschen, der noch nicht gesündigt hat. Und wir nennen sie diese Phase bis zur Sünde. Wenn ich also Adam studiere, kann ich alles Notwendige erfahren über mich selber. Was gibt es denn über Adam zu studieren? Und wenn man berücksichtigt, dass nicht viel über ihn geschrieben ist, schalte ich den letzten Adam ein. Eine gute Möglichkeit. Das, was ich über den ersten Adam nicht erfahren kann, weil wenig über ihn gesagt wird, das studiere ich über den letzten Adam. Ich möchte einfach, dass Sie verstehen, dass man sich in der Bibel bewegen kann, ohne sich zu verirren. Was ich über den einen Adam nicht erfahre, das lese ich über den anderen Adam. Wenn ich wenig lese über Jesus, bevor er im Jordan getauft wurde, dann weiß ich, wer sein Verwandter war. Jakobus. Jakobus schreibt über Jesus, das, was er gesehen hat, bevor Jesus im Jordan getauft wurde. Deswegen kann man sich in den Zeitabschnitten bewegen, wenn man einige Regeln kennt, wie man sich bewegen kann. Und diese Regeln werde ich Ihnen genauer erklären. Den nächsten Zeitabschnitt nennen wir vor der Sünde. Das heißt, als der Mensch noch nicht gesündigt hat, die Sünde noch nicht existierte und auf der Erde der vollkommene Wille Gottes war. Den vierten Zeitabschnitt und die Ereignisse, die mit ihm zusammenhängen, sehen wir schon im dritten Kapitel vom ersten Buch Mose. Ich empfehle Ihnen, in der Bibel dieses Kapitel mit einem roten Schrift abzutrennen. Und ich bitte Sie, vermischen Sie niemals diese Kapitel. Denn angefangen vom dritten Kapitel im ersten Buch Mose, fingen an, auf der Erde Ereignisse zu geschehen, die Gott nie geplant hat. Niemals. Hören Sie, niemals. Diesen Zeitabschnitt nennen wir nach der Sünde und er reicht bis zum Kreuz. Das ist ein sehr wichtiger Zeitabschnitt in der Hinsicht, dass in diesem Abschnitt nichts Neues passiert, denn alles, was dort geschieht, ist auf ein Ziel ausgerichtet. Das werden wir zu seiner Zeit auch betrachten. Der vierte Zeitabschnitt, angefangen vom 1. Mose 3 bis zu den Evangelien, ist der Zeitabschnitt, der sich mit dem beschäftigt, was nach der Sünde passiert oder bis zum Kreuz Jesu. Das ist der vierte Zeitabschnitt. Den fünften Zeitabschnitt können wir finden, angefangen mit der Apostelgeschichte, die im Original auch Taten des Heiligen Geistes hieß. Angefangen mit dem Buch der Apostelgeschichte im Neuen Testament bis zur Vollendung eines bestimmten Ereignisses im Buch der Offenbarung. Lassen Sie mich bemerken, was das für ein Ereignis in der Apostelgeschichte ist. Die Apostelgeschichte, das ist nachdem Jesus sein Blut vergossen hat. Das heißt nach dem Kreuz und bis zum Gericht. Nachdem Jesus sein Blut für die Sünden der Welt vergossen hat, hat sich Gottes Sicht auf den Menschen verändert. Völlig ins Gegenteil herumgedreht. Die Bibel sagt, durch den ersten Menschen haben alle gesündigt und durch den letzten haben alle Zugang zur Rechtfertigung empfangen. Das heißt, von dem Moment an, als Jesus sein Blut vergossen hat, waren die Menschen in Gottes Augen ohne Sünde. Natürlich mussten sie das noch annehmen. Ich möchte einfach, dass Sie verstehen, wie wichtig das ist. Sie können die Bibel jetzt anders lesen. Denn Gott sieht jeden von Ihnen als jemanden, der nie im Leben gesündigt hat. Aber der unerneuerte Verstand wirkt im gegebenen Fall entgegengesetzt. Gut. Der fünfte Zeitabschnitt, der fünfte Abschnitt geht von der Apostelgeschichte im Neuen Testament bis zur Vollendung des Gerichts im Buch der Offenbarung. Wir nennen diesen Abschnitt nach dem Kreuz und bis zum Gericht. Das ist auch ein sehr wichtiger Zeitabschnitt. Und ich bitte Sie, dass Sie in Ihrer Bibel das auch markieren. Angefangen von der Apostelgeschichte finden wir den himmlischen Dienst Jesu des Verherrlichten. So steht es auch im Buch Jesaja. Ich vergaß den Tag meiner Schmach. Aber warum habe ich ihn dann nicht vergessen? Vergiss! Der himmlische Dienst Jesu fängt mit dem Buch der Apostelgeschichte an, wo Jesus schon zur Rechten des Vaters sitzt und wir in ihm. Und die Haltung Gottes uns gegenüber ist genau dieselbe wie dem gegenüber, der in ihm ist. Deswegen können wir uns nicht mehr anders sehen. Diesen Charakterzug müssen wir hervorbringen. Sie sind bereits aus dem Zeitabschnitt herausgekommen, nach der Sünde und bis zum Kreuz. Und Sie sind hineingekommen in den neuen Zeitabschnitt. Deshalb hat Jesus gesagt, ich bin die Tür. Wer durch mich durchgeht, der findet Weide. Und Sie sind durchgegangen und haben Weide gefunden. Sie fangen an zu verstehen, dass es eine bestimmte Bewegung gibt in den Zeitabschnitten. Und Sie sind auf einen bestimmten Zeitabschnitt herausgekommen. Sie dürfen sich nicht zurückwenden. Sie dürfen sich damit nicht mehr identifizieren. Fertig, Sie sind dort rausgegangen. Sie sind in etwas Neues hineingegangen. Das Neue ist neu. Sie sind in den Garten Eden zurückgekehrt. Gut. Der fünfte Zeitabschnitt nach dem Kreuz und bis zum Gericht und der sechste Zeitabschnitt ist in der Schrift genannt und wir bezeichnen ihn als tausendjährige Herrschaft unseres Herrn Jesus Christus. Er ist auch in der Bibel aufgeführt als tausendjährige Herrschaft Jesu. Weiter teilen wir keine Zeitabschnitte mehr ein, denn es ist ein ewiges Reich. Und wir werden uns weiter darin bewegen und lernen und weiter wachsen. Deshalb, für das Studium der Bibel teilen wir die Zeit in sechs Zeitabschnitte ein. Ich würde mir natürlich wünschen, dass Sie zu Hause selber an dieser Frage arbeiten. Und dass Sie das, was Sie heute gehört haben, sich selber hinsetzen, auf ein Blatt Papier direkt aufzeichnen, es in sechs Abschnitte einteilen und bestimmte Punkte eintragen. Wenn Sie die Schrift studieren, ob das Ereignisse des Alten Testamentes oder Ereignisse des Neuen Testamentes sind, werden Sie sofort verstehen, wo Sie sich befinden. Aber was ich besonders anmerken möchte, es gibt nichts Neues unter dem Himmel. Und folgerichtig sind alle bestimmten Ereignisse der Schrift Ereignisse, die Gott geplant hat. Und es gibt Ereignisse, die Gott nicht geplant hat. Ich gucke auf die Uhr, wir haben noch ein bisschen Zeit. Lassen Sie uns also ein wenig zurückkommen zu den Ereignissen, die Gott geplant hat. Denn vielleicht kommt Ihnen die Frage, warten Sie mal, Bruder, wenn Gott bestimmte Ereignisse nicht geplant hat und sie passieren, warum passieren sie und passieren von Gott, wenn Gott sie doch nicht geplant hat? Lassen Sie mich Ihnen eine bestimmte Weisheit erklären. Als Gott in seinem vollkommenen Willen geplant hat, die natürliche physische Welt zu erschaffen und alles, was sie erfüllen wird, hat Gott ausgezeichnet verstanden, dass wenn er den Menschen nach seinem Ebenbild schafft, er eine Persönlichkeit schafft. Und wenn er eine Persönlichkeit nach seinem Ebenbild schafft, dann muss Gott ihr auf jeden Fall, denn es ist eine Persönlichkeit, das Recht geben, Fehler zu machen. Und um dem Menschen das Recht auf Fehler zu geben, muss es etwas geben, das sagt, dass du Recht auf Fehler hast. Deshalb gab es im Garten Eden den Baum der Erkenntnis von Gut und Böse, der gezeigt hat, dass der Mensch das Recht hat zu entscheiden.
indem sie das Recht auf Fehler hatten. Und da Gott das in seiner großen Weisheit geplant hat, wusste Gott sehr wohl, dass der Mensch diesen Fehler benutzen kann. Das heißt, obwohl er seinen vollkommenen Willen geplant hat in seiner Weisheit, gibt es das, was Gott geplant hat, und es gibt das, was Gott einkalkuliert hat. Nicht geplant, sondern einkalkuliert. Gott hat die Sünde geplant, aber er hat sie einkalkuliert. Woher wissen Sie denn, dass Gott die Sünde einkalkuliert hat? Weil in der Offenbarung steht, dass das Lamm geopfert wurde vor der Erschaffung der Welt. In welcher Gruppe von Ereignissen? Vor der Grundlegung der Welt. Und in welcher Gruppe von Ereignissen ist es passiert? Auch dort. Es gibt nichts Neues unter der Sonne. Sie müssen sich dort finden, am Anfang. Vor der Erschaffung der Welt, dort müssen Sie sich suchen. Sie dürfen sich nicht hier suchen, sondern Sie müssen sich dort finden. Aber ich war dort doch nicht. Aber wo denken Sie dann, dass Sie waren? Sie waren immer. Sie konnten nicht einfach auftauchen. Wenn Sie die Worte Jesu lesen, ich bin, dann verstehen Sie, dass Sie sind. Der Körper ist aufgetaucht, der Körper wurde geboren, aber Sie sind, Sie konnten nicht auftauchen. Im Geist wird man nicht geboren, im Geist ist man wie die Engel. Aber der Mensch ist ein Geschöpf Gottes. Ein Geschöpf in der Hinsicht, dass Gott einen Teil von sich selber nahm und schuf nach seinem Bilde. Deshalb sind Sie. Die andere Sache ist, dass Sie waren. Und es gibt etwas in Ihnen, etwas wofür und etwas wozu Sie da sind. Und Gott hat es in seiner Weisheit geplant. Aber es gibt Momente, die hat er einkalkuliert. Aber warum soll Gott etwas einkalkulieren, wenn er geplant hat? Es gibt das, was er einkalkuliert hat, um etwas zu beheben, damit es das nicht hindert, was er geplant hat. Ich habe schon mal ein Beispiel gebracht, das ich jetzt bringen werde, und wir werden darüber noch weiter sprechen. Es gibt heutzutage den Beruf der Reinigungskraft. Warum soll man diesen Beruf planen? Wird Müll denn geplant? Nein. Aber er plant den Beruf der Reinigungskraft, die den ungeplanten Müll wegräumt. Das heißt, es gibt das, was geplant ist, um das aufzuräumen, was nicht geplant ist. Sagen Sie, braucht es im Reich Gottes eine Gabe wie die Gabe der Heilung? Nein. Aber warum habe ich sie denn dann? Um das aufzuräumen, was einkalkuliert ist. Man braucht sie nicht, denn da ist niemand krank. Verstehen Sie, braucht man im Reich Gottes eine Waffenrüstung? Da ist doch niemand, gegen den man kämpft. Es gibt vieles, was wir einfach brauchen, aufgrund dessen, was einkalkuliert ist, damit es das nicht hindert, was geplant ist. Deshalb gibt es verschiedene Gaben, die Ihnen gegeben sind mit dem Ziel, weil es das gibt, was einkalkuliert ist. Und es gibt ein Ziel, damit das passiert, was geplant ist. Ich gebe Ihnen das jetzt weiter, damit Sie verstehen, dass in der geistlichen Welt die Dinge sehr klar geplant sind. Sehr klar aufgeschrieben. Gott hat nicht geplant, dass Sie krank sind, aber er weiß, dass Sie aus der Welt kommen, wo alle krank sind. Und deshalb gab er Ihnen nach der Wiedergeburt das, was das beseitigt, was ungeplant war. Und wenn Sie das nicht beseitigen wollen, das ist Ihre freie Entscheidung. Das ist Ihre Entscheidung. Aber er hat Ihnen das gegeben, was es beseitigt. Aber wenn es eine unheilbare Krankheit ist, so etwas gibt es nicht. So etwas gibt es nicht. Verstehen Sie, Gott hat das auch einkalkuliert. Gott hat einkalkuliert, dass wir nach der Freundschaft mit Satan so sind und mit so einem Gepäck kommen. Aber er hat den Ausweg schon geplant. Und deshalb muss man den Ausweg ergreifen. Jesus hat gesagt, ich bin die Tür. Deshalb, wissen Sie schon, durch wen Sie herausgekommen sind. Sie wissen, wo Sie hineingegangen sind. Sie wissen es ausgezeichnet. Das andere ist, dass wenn Sie hineingekommen sind, Sie anfangen, eine bestimmte Position zu stärken. Aber das, wo Sie hineingegangen sind, ist nicht neu. Es ist nicht neu, denn es wurde alles wann geplant? Zuvor. Zuvor, lang zuvor. Das ist der vollkommene Wille Gottes. Der absolute vollkommene Wille Gottes. Darüber werden wir noch sprechen. Und die Bibel nennt diesen vollkommenen Wille Gottes mit einem Wort, Wahrheit. Und alles, was nicht der vollkommene Wille Gottes ist, wird mit einem anderen Wort bezeichnet, Lüge. Zwei Worte und sie rollen alle Ereignisse auf. Alles, was Gott für sie geplant hat, wird mit dem einen Wort Wahrheit bezeichnet. Alles, was Gott nicht geplant hat, mit dem einen Wort Lüge. Deshalb ist Krankheit Lüge. Und ein gesunder Körper, Wahrheit. Ich nehme jetzt hier nicht alle Aspekte, denn wir werden da noch mehr darüber sprechen. Wie hängt das jetzt aber mit Glauben zusammen? Glaube ist hier das Fortbewegungsmittel. Es wird für sie so einfach sein, Glaube zu verstehen, und sie werden ihn nie mehr als etwas super Schwieriges sehen. Denn sie werden verstehen, dass der Glaube eine Gabe ist, die ihnen gegeben ist, nicht um etwas Neues in ihr Leben zu bringen, sondern, also sie fangen schon an, das zu verstehen, nicht um etwas Neues zu bringen, sondern damit in ihrem Leben das ist, was dort sein soll, was schon von Gott geplant und gesegnet wurde. Deshalb, wenn sie diese Gabe anwenden, dann wenden sie sie nicht gemäß ihres Willens an. Ja, sie wenden sie mit ihrem Willen an. Aber die andere Sache ist, dass man das festhalten muss. Festhalten ohne abzulassen, das gehört ihnen. Das gehört ihnen. Ich werde nicht dafür beten, dass ich 5-4 an der Hand habe. Muss ich dafür den Willen Gottes erfragen? Er hat 5 geplant, selbst wenn einer fehlt. Es sollen 5 sein. Es sollen 5 sein. Das heißt, ich kann dafür beten, dass er wieder zurückkommt. Es sollen 5 sein. Gott hat 5 bestimmt. Und ich bin erlöst von jedem Mangel. Hören Sie, von jedem Mangel. Das andere ist, dass ich die freie Wahl habe. Kann man den auch 6? Nein, 6 nicht, das hat er nicht geplant. Verstehen Sie? Ich möchte, dass Sie das verstehen. Das Wort Wahrheit gibt 5 an. Die Wahrheit sollen 5 sein. Weniger ist nicht die Wahrheit, sondern die Wahrheit sind 5. Aber wiederum, ich habe die Entscheidung. Ich möchte einfach, dass Sie das ein wenig tiefer verstehen. Sie sind nicht Zufall. Sie sind gekommen. Ihre Zeit ist gekommen. Die Zeit zum Gehen ist gekommen. Ich bin gekommen. Ich bin auf der Erde und deswegen ist meine Zeit gekommen. Ich bin jetzt gekommen. 2 Personen können nicht in einem und demselben Plan sein. Das klappt ganz und gar nicht. Und ich sehe, dass sie schon anfangen, das tiefer zu verstehen. Und ich glaube, dass sich ihr Gebetsleben in dieser Hinsicht auch verändern wird. Ihr Gebetsleben. Sie werden faktisch nicht mehr dorthin zurückgehen, wo sie immer waren. Es gibt nichts Neues unter der Sonne. Wenn sie anfangen, im Gebetskämmerchen ihr Gehirn einzuschalten, dann schaltet sich die Weisheit Gottes aus. Denn die Bibel sagt, berate dich nicht mit deinem Verstand. Im Gebetsraum dürfen sie nicht den Verstand einschalten. Sie müssen den vollkommenen Willen Gottes einschalten. Mir gefällt, was der Heilige Geist sagt. Ich werde dich in jeglicher Wahrheit unterweisen. Die Wahrheit ist das, was schon da ist und nicht das, was noch kommt. Ich werde dich unterweisen in dem, was schon da ist. Aber was soll ich damit meine Liste machen? Deswegen hat Jesus auch gesagt, wenn sie in ihren Gebetsraum gehen, dann weiß in erster Linie er, was sie benötigen. Und bemerken Sie, wann weiß er es? Er weiß es noch, bevor sie bitten. Deswegen fragen Sie lieber nach seiner Liste und dann können Sie Ihre eigene Liste ruhig weglegen. Deswegen sage ich, es gibt nichts Neues. Die Juden wissen das und verstehen, dass das Wort Zeit in erster Linie ein Ereignis ist. Wenn du auf die Uhr schaust und fragst, wie spät ist es, dann fragst du damit, wo bin ich darin? Sie müssen herausfinden, wo sie sich in Gottes Zeit befinden. Dann müssen sie nicht mehr fragen, wie spät es ist, denn jegliche Sache hat ihre Zeit. Das andere ist, dass wir auf die Uhr schauen werden, denn für die Verwirklichung von jeder Sache im Leben von jedem von uns gibt es seine bestimmte Zeit. Aber das ist einfach zum Fortbewegen. Das andere ist, dass die Zeit für sie ihren Sinn verändert. Sie werden von einem Ereignis zum nächsten leben. Von einem Ereignis zum nächsten. Sie werden leben von der Saat bis zur Ernte, von der Ernte bis zur Saat, von einem Ereignis bis zum nächsten Ereignis. Und sie werden ihr Leben danach analysieren, wo sie sich befinden im Zeitabschnitt bis zu einem bestimmten Ereignis. Sie haben vielleicht bemerkt, dass selbst die Zeitrechnung in der Welt von der Geburt Christi gezählt wird. Oder bis zur Geburt Christi. Das Ereignis war wann? Dieses Ereignis war vor Christi Geburt und dieses Ergebnis danach. Sie verstehen es nicht einmal, aber das ist eine bestimmte Weisheit. Im jüdischen Volk war das immer so, denn die Zeitrechnung beginnt mit dem Jahr Nissan, Anfang. Das ist der Anfang und damit fangen sie an zu zählen. Der Kalender fängt genau mit diesem Jahr an. In unserem Leben müssen wir diesen Kalender auch führen. Und ich meine damit den Kalender nach Ereignissen. Sie sind gekommen in diese Welt. Ja, dieses Ereignis ist bereits geschehen. Sie sind wiedergeboren. Ja, dieses Ereignis ist bereits geschehen. Alles zu seiner Zeit. Das heißt, ihre Zeit ist bereits angebrochen. Heute habe ich sie damit bekannt gemacht und ich wiederhole es noch einmal, dass es 6 Zeitabschnitte in der Bibel gibt, die wir angeführt haben. Erstens, vor Grundlegung der Welt. Das ist der Abschnitt, als es noch keine Zeit gab, aber Gott in seiner Weisheit alles geplant hat. Sprüche Kapitel 8, ein sehr starkes Kapitel, wo die Weisheit Gottes spricht, dass Gott sie vor der Erschaffung der Welt hatte. Und Gott hat in seiner Weisheit alles schon vor der Grundlegung der Welt geplant. Zweite ist die Schöpfung. 1. Mose Kapitel 1 und 2, das ist leicht zu merken. Aber warten Sie mal, aber wenn Gott alles schon vor der Erschaffung der Welt geplant hat, dann hat er, als er es geschaffen hat, es in Übereinstimmung mit dem geschaffen, was er bereits geplant hatte. Natürlich, die Weisheit Gottes sagt es so. Ich war bei ihm als der Werkmeister, als der Künstler. Das erleichtert ja das Leben, natürlich. Denn als Gott geschaffen hat, hat er zu jeder Schöpfung den Ausdruck gesagt und es war sehr gut. Wenn also die Weisheit Gottes ihr Leben plant, dann werden sie nicht jeden Tag sagen, oh, wie reicht mir doch alles dieses Leben. Sondern es ist alles sehr gut. Natürlich braucht es eine gewisse Zeit, bis die ganze Routine verschwunden ist. Alle Planung, die wir schon als Müll mit hineingebracht haben. Aber Gott hat es einkalkuliert. Gott hat das einkalkuliert und den Ausweg geplant. Die andere Sache ist, wie soll ich denn da rauskommen? Aber das hat er auch eingeplant. Die andere Sache ist, dass Sie fragen, aber kann man denn da überhaupt herauskommen? Wollen Sie etwas sagen, Ihr Problem sei so exklusiv, dass Gott es sich nicht einmal vorstellen könnte? Ihr Problem ist nicht neu und der Ausweg daraus war schon vor der Erschaffung der Welt bekannt. Die Schrift sagt, wem es an Weisheit mangelt. Und in der Weisheit gibt es nichts Neues. Der bitte Gott, der da gerne gibt und keine Vorhaltung macht. Gut. Das heißt, der zweite Zeitabschnitt ist die Schöpfung. Den dritten Zeitabschnitt nennen wir vor der Sünde. Das ist ein sehr wichtiger Zeitabschnitt, denn ich halte ihn für einen Standard, ein Vorbild des vollkommenen Willen Gottes, wie er in der Bibel beschrieben ist, in 1. Mose 1 und 2, die Zeit vor der Sünde. Wir nehmen genau den Zeitabschnitt, der mit dem Menschen zusammenhängt, vor der Sünde. Der nächste Zeitabschnitt ist nach der Sünde, 1. Mose Kapitel 3. Bitte markieren Sie sich das in Ihrer Bibel und trennen es mit einer roten Linie ab, denn von diesem Ereignis an, mit dem Sündenfall, begannen die Ereignisse der zweiten Gruppe, Ereignisse, dessen Autor Satan ist. Und mit ihm darf man sich nie in Verbindung bringen. Das ist der Zeitabschnitt nach der Sünde und bis zum Kreuz Jesu. Das heißt, bis zum Evangelium im Neuen Testament. Genauer genommen lesen wir das am Ende der Evangelium im Neuen Testament. Der nächste Zeitabschnitt nach dem Kreuz Jesu fängt an mit der Apostelgeschichte und geht bis zum Gericht im Buch der Offenbarung. Dieser Zeitabschnitt geht bei uns auch in der Apostelgeschichte über die Briefe und läuft immer weiter. Er heißt der neutestamentliche Dienst Jesu als der verherrlichte Herr zur Rechten des Vaters. Das werden wir uns zu seiner Zeit auch noch genauer anschauen. Der Dienst Jesu, die Zeit vom Kreuz Jesu bis zum Gericht. Und der sechste Zeitabschnitt ist vermerkt in der Offenbarung als tausendjährige Herrschaft des Herrn Jesus Christus. Das sind die Zeitabschnitte. Sie verstehen, dass wir uns jetzt im Zeitabschnitt nach dem Kreuz und bis zum Gericht befinden. In diesem Zeitabschnitt befinden wir uns. Deshalb wissen Sie schon einmal, wo Sie sich befinden. Und wenn Sie wissen, wo Sie sich befinden, dann ist es nicht schwierig, sich zu finden. Und Sie müssen sich finden. Es ist sehr wichtig für Sie, sich zu finden. Denn wenn Sie sich finden, dann wissen Sie auch, wohin Sie gehen. Auf jeden Fall werden Sie sich nicht mit dieser Welt verbinden und nicht mit dem, was in ihr passiert. Denn genau von dem, was in der Welt geschieht, sind Sie freigekauft. Das ist nicht Ihr Erbe und deswegen identifizieren Sie sich nicht damit. Niemals. Gut. Bei den nächsten Treffen werden wir uns mit Ihnen jeden dieser Abschnitte genauer anschauen und die Ereignisse, die darin passieren. Das ist ein sehr wichtiger Punkt. Deshalb erinnere ich Sie noch einmal. Arbeiten Sie bitte mit der Bibel, schreiben Sie sich die Zeitabschnitte heraus. Das hilft Ihnen, ein tieferes Verständnis von dem zu haben, wohin Ihr Glaube sich ausweitet, wo Ihr Glaube arbeitet, mit welchem Bereich Ihr Glaube arbeitet, was Ihr Glaube in Ihr Leben bringt und wie und in welcher Richtung er anzuwenden ist. Das ist ein wichtiger Punkt, den ich Ihnen sage. Sie werden ihn so mit Leichtigkeit anwenden, dass Sie überhaupt nicht überlegen werden, ob er funktioniert oder nicht funktioniert. Sie überlegen ja auch nicht, ob Sie atmen oder nicht atmen. Ich atme. Aber Sie haben ja nicht dafür gebetet, dass Sie atmen. Sie atmen, weil sie atmen. Sie sind geschaffen, jemand zu sein, der glaubt, weil sie dazu berufen sind, so jemand zu sein. Angefangen vom ersten Buch Mose, Kapitel 1, konnten sie nicht anders sein. Gut, lassen Sie uns Gott danken für seine Weisheit, dafür, dass er uns heute hier aufgewärmt hat, sowohl unseren Geist als auch unsere Seele und unseren Körper. Gut. Lassen wir uns Gott für seine Weisheit danken. Vater, wir danken dir dafür, dass du unsere Herzen erleuchtest. Danke, Vater, dass du uns fähig machst, unvergleichlich mehr zu verstehen und zu empfangen, als wir bitten und als wir denken. Wir danken dir dafür, dass du unsere Herzen erleuchtest. Wir sind so gesegnet durch deinen Geist, den Geist der Weisheit und Offenbarung. Wir danken dir, Vater, dass du uns deine Weisheit offenbarst in deinem Wort, dass du uns lehrst, wie ein Vater seine Kinder lehrt. Und wir empfangen mit Dankbarkeit alles, was Jesus am Kreuz bezahlt hat, für jeden von uns persönlich. Wir danken dir, Vater, dass wir eine neue Schöpfung sind, nach deinem Ebenbild. Und wir danken dir. Und wir bitten dich, leite du uns weiter, damit dein Wille geschieht, wie im Himmel, so auf Erden, in aller Fülle, ohne jeglichen Mangel. Wir sind so gesegnet und sind dir so dankbar, Jesus. Danke für deine Herrschaft in unserem Leben. Wir glauben dir, dass du gesalbt bist und für jeden von uns gesetzt bist persönlich, damit wir auf Erden leben, wie auch im Himmel, in aller Fülle ohne jeglichen Mangel. Deshalb machen wir uns jetzt eins, Jesus. Wir machen uns eins mit unserem himmlischen Dienst von Saat und Ernte. Und wir nehmen das Gesetz von Saat und Ernte in Anspruch. Und wir nehmen jetzt unseren Samen in die Hand, in den Glauben, den der Vater uns zum Säen gegeben hat, der Fülle gibt dem Sämann. Wir segnen unseren Samen des Glaubens und sprechen eine hundertfache Ernte aus zur Versorgung des Lebens auf der Erde. Und genau jetzt komme in die Vorratsspeicher, komme in die Lagerräume. Frucht der Erde sei reichlich und saftig. Vater, wir empfangen mit Danksagung. Danke, dass du uns zu Menschen gemacht hast, die ein Segen sind für viele Völker. Danke, dass wir immer und in allen Menschen der Fülle sind, die immer gesegnet sind und bereit zu jedem guten Werk. Danke, Herr. Danke im Namen Jesu. Amen.